Das wird Porter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Abfall.
Kau und Schluck.
Du schlicht mit, bist doch gar nicht.
Du denkst, es wäre auf, schlicht.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und Schluck.
Kau und Schluck.
Hi und herzlich willkommen bei Kau und Schluck. Ich bin Dennis und der Paul ist auch da. Wir sind die zwei, die aus Mannheim für euch nach draußen beschallen. Es geht um Gastronomie, Lifestyle und Drinks. Hallo Paul, wie geht's dir?
Hallo Dennis, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mir geht's gut heute Abend.
Das ist wunderbar.
Also ich kann mich eigentlich nicht beklagen, muss ich sagen.
Kannst dich nicht beklagen, du hattest eine schöne Stuff-Feier, ne, am Wochenende.
Ja, da war einiges Weihnachtsfeier, los. Weihnachtsfeier, ja, im April, Klassiker.
Mhm.
Und heute war ich mit meinem Sohn und Mann heute Mittag beim Arzt, der wurde geimpft, war natürlich nicht so gut. Aber danach waren wir ein Spaghetti-Eis essen, das erste Spaghetti-Eis des Jahres. Insofern war super.
Sehr gut, Spaghetti-Eis. Ja. Gefrorene Sahne oder keine gefrorene Sahne?
Ja, also mit Sahne und dann, wenn man langsam genug isst, gefriert sie.
Die Frage ist, magst du oder magst du nicht?
Ich sehr gerne, eher nicht so gerne.
Ich mag es nämlich auch sehr gerne, wenn es gefroren
auch,
ist. Ja, da streiten sich die Leute ja drüber.
Kann
die einen mögen es, die anderen nicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ein Streitthema. Da sind auch schon Beziehungen auseinandergegangen wegen Spaghetti-Eis und der gefrorenen Sahne. Mannheim represent Dario Fontanella, der Erfinder des Spaghetti-Eises. Das ist die Macht, ne?
Ist ein Fakt.
Es ist einfach ein Fakt und die Macht geil. Paul, sag mal, tauchst du gerne?
Tauchen?
Ja, tauchen.
Ich bin schon lange nicht mehr getaucht. Ich habe auch noch nie mit Atemmaske getaucht. Ich bin schon geschnorchelt. Aber ich habe, muss ich wirklich sagen, so ein bisschen ein Problem mit offenen Gewässern.
Und auch ein See und ein Teich und ein Weiher oder nee, nur das Meer?
Anders. Das Meer.
Ich finde Meer auch so ein bisschen beängstigend teilweise. Voll. Also wenn du irgendwie so verloren bist auf weiter See, wie man so schön sagt, das ist auch nichts für mich, gell? Aber ich mag tauchen. Ich mag tauchen. Ich habe mit 12 meinen Tauchschein gemacht in der Olympiahalle in Heidelberg, im Becken quasi. Aber seitdem war ich nie wieder tauchen.
Mhm.
Ja, außer mal irgendwie so auch schnorcheln. Aber das Meer ist auf jeden Fall was, wo ich auch sage, ich kann ja auch nicht auf so Kreuzfahrtschiffen Urlaub machen, weil es mir schlecht wird. Und auch auf einer Luftmatratze wird es mir schon schlecht. Und ich würde mich so verloren fühlen auf dem Meer.
Ich habe das einmal gemacht, aber beruflich. Und das fand ich okay.
Ja, das geht.
Aber ich würde da jetzt nie Urlaub drauf machen.
Ich würde keinen Urlaub auf dem Meer machen.
Nee, auf dem Kreuzfahrtschiff.
Ach so, ja.
Ich fand das, also die Experience war cool, war lustig. Ich war mit den Giesingers da, 3 Tage oder so oder 4 Tage und ich fand es witzig.
Ja, wenn ich es vertragen würde, würde ich es auch machen wollen. Also meine Eltern haben immer früher gesagt, hey, wenn du Koch wirst, dann kannst du ja auch hier auf dem Kreuzfahrtschiff irgendwie anfangen zu arbeiten. Das ist doch bestimmt voll gut. Und das war so, in der Fantasie hat sich das auch irgendwie gut angehört. Aber man weiß ja, wenn man auf dem Kreuzfahrtschiff arbeitet, dann heißt es ja auch ein paar Monate einfach keine Freizeit. Da arbeitest du einfach rund um die Uhr, heftig, mehr oder weniger. Von daher.
Kennst du ein paar Köche, die auf Kreuzfahrt waren?
Ja, ja, ich kenn Köche, die da waren. Mein ehemaliger Küchenchef, also was heißt ehemaliger, mein Küchenchef, wo ich auf Mallorca gelebt habe, der Küchenchef damals, der war Küchenchef auf der Sea Cloud 2 oder sowas. Das ist so ein Segelschiff, ein großes. Also ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber auf jeden Fall schon auf einem guten Schiff war der.
Okay, Segelschiff ist, glaube ich, nochmal eine andere Nummer.
Ja, aber das ist ja, ist ja schon ein großes Schiff. Das ist trotzdem so, dass da noch irgendwie so Mast dran ist und die Fahnen. Und
ich meine, aber das ist schon ein bisschen exklusiver, glaube ich, so Segelschiff. Ist auch, glaube ich, teurer, wenn man da mitreisen
das
möchte.
Das kann gut sein, ja.
Weil diese großen Küchen in diesen Kreuzfahrtriesen, da siehst du ja auch 13 Tage sowieso kein Tageslicht. Das ist ja alles unter Deck, auch teilweise unter Wasser, im Bauch ganz unten und so. Und da hätte ich schon echt Platz. Also weißt du, wenn du weißt, um dich rum ist Wasser, das ist so wie im Ärmelkanal Lokführer sein. Hätte ich auch keine Lust zu.
Ich bekomme da so beklemmende Titanic-Vibes, wenn ich so an Kreuzfahrtschiffe denke. Wobei ich es halt auch, wenn es denn so eine richtig gute Medizin geben würde, würde ich sagen, okay, ich schmeiße mir jetzt die Tabletten rein gegen Seekrankheit Und dann hätte ich da bestimmt mega Spaß, weil da ist ja schon Entertainment geboten. Und du kommst auch rum, kannst aufs Land. Das ist natürlich alles wahrscheinlich ein bisschen hektisch, wollte ich sagen. Aber ich denke, ist eine Reise trotzdem wert. Also, falls ihr uns da draußen hört, liebe Kreuzfahrtunternehmen, wenn ihr noch eine Tablette dabei habt, dann kommen wir gerne mal rum. Worauf ich eigentlich hinaus will, Paul, ist, hast du schon mal was davon gehört, dass man Wein im Meer reifen kann?
Ja,
hab ich schon getrunken. Hast du sogar schon getrunken? Ja. Ja, gut. Dann hast du jetzt einfach total die Spannung rausgenommen, einfach direkt einfach alles beantwortet, was ich wissen wollte. Weil mir war das neu, das Thema.
Ja.
Ich habe das die Woche mal gelesen und fand es auf jeden Fall spannend. Ja, also das Ding ist, man kann, beziehungsweise, ich fange mal so an. Es wurde mal eine 170 Jahre alte Flasche Champagner gefunden. 2010 war das in einem Schiffswrack in der Ostsee. Und der Erlös, der dabei rumgekommen ist, waren $40.000. Es hat jemand $40.000 dafür gezahlt, diese 170 Jahre alte Champagnerflasche zu trinken. Ja. Beziehungsweise, wer weiß, ob er sie je getrunken hat. Weißt du das auch? Hat die Person das getrunken? Nee,
das weiß ich nicht tatsächlich. Ja. Aber ich kenne diese Geschichte von dieser Auktion.
Okay, ja. Mir war das neu und ist auf jeden Fall mega viel Geld und wahrscheinlich auch wirklich schön, diesen Schatz zu Hause stehen zu haben. Die Frage ist halt nur, zieht man sowas auf? Und was ist, wenn es wirklich nicht mehr gut schmeckt? Dann hast du doch, also da ärgerst du dich doch zu Tode, wenn du dieses Ding aufziehst, für das du $40.000 gezahlt hast und es einfach nur noch Blöre ist oder Essig oder was auch immer. Oder meinst du, man drückt dann ein Auge zu und sagt, so schlecht ist es doch gar nicht.
Also ich habe noch nie so alten Wein getrunken. Das älteste, was ich mal getrunken habe, war aus den 60ern oder so. Und das war auch nicht mehr fit. Also das kann dir mit jeder Flasche passieren. Das kann dir auch mit schlecht gelagerte auf an Land oder so. Es gibt ja auch so eine ganz ganz lustige, übrigens eine schöne Empfehlung, wenn du es noch nicht kennst. Es gibt eine tolle Doku über einen Weinfälscher. Heißt Sour Grapes. Gab es mal auf Netflix, gibt es nicht mehr auf Netflix, aber es ist eine coole Doku über so einen Typ, der halt irgendwie in L.A. oder also in ganz Amerika halt so diese Auktionshäuser veräppelt mit Wein, die er selber aus billigen zusammengepanscht hat und einfach nur ein teures Etikett auf die richtige Flasche geklebt hat. So super witzige Doku, kann ich wirklich empfehlen. Und da, der hat auch Weine gefälscht, so auf 1800, blablabla, bla, bla, irgendwie, die damals wohl für irgendeinen amerikanischen Präsidenten hätten produziert worden sein und so, ne? Aber tatsächlich ist das so, dass oft alte Weine einfach nicht mehr fit sind, aber das ist auch nicht schlimm, weil sie dann halt andere Noten mit sich bringen, die halt dann für das Alter sprechen, ne? Ja, aber, also, ich habe sowas schon mal getrunken, zweimal, und zwar ein Sekt auch. Es gibt nämlich einen Produzenten aus der Pfalz, der das macht.
Ja.
Frank John, der hat einen Riesling-Sekt, der heißt Grand Marie, glaube ich, oder so, ist ein Riesling-Sekt.
Den kann man nämlich auch noch kaufen, genau. Das habe ich auch rausgefunden. Genau, Flasche kostet 380 Euro.
Nee, das kostet weniger.
Das, was ich heute im Internet gesehen habe, waren 380 Euro.
Nee, 200 oder so.
Okay.
Also soweit ich weiß, wird der im Atlantik gelagert. Also 30, 40 Meter Tiefe und das ungefähr anderthalb Jahre. Also das ist das, was ich so im Kopf habe. Und ich habe den einmal geschenkt bekommen und einmal mir selber gekauft, auch für einen besonderen Anlass und mit meiner Frau getrunken. Und es war ein sehr, sehr, sehr guter Riesling-Sekt. Aber natürlich schmeckt man nicht, dass der im Meer lag. Das hat ja damit nichts zu tun. Ne? Die Flasche ist ja trotzdem zu. Sie lagert halt bei hohem Druck von außen, also höherem Druck als unter Normalbedingungen, ohne Luft. Das ist das Entscheidende. Ne?
Ja.
Und die hat dann auch außen dran, das ist schon toll, weil die hat ja auch kein Etikett, diese Flasche. Wie auch. Ne? Weil außen an dieser Flasche sind halt keine Muscheln. Und so.
Genau.
Ja? Und man, das Aufmachen ist auch gar nicht so einfach, weil man darf ja auch nicht diese, also man möchte das irgendwie nicht kaputt machen, aber man muss es ja irgendwie kaputt machen. Mhm. Ne? Da ist so ein Code, das ist wie so coded. Und dann trägt man diese Flasche und das ist eigentlich, also die ist eingepackt, eingerappt und hängt so ein Zettelchen dran. Und die haben wir, also einen habe ich noch im Keller, die gekauft habe ich noch im Keller und die ich mal geschenkt bekommen habe, die habe ich schon getrunken und die war sehr lecker. Aber das ist halt so wie mit ganz, ganz vielen teuren Schaumweinen, also für das Erlebnis ist es eigentlich zu teuer. So, ne?
Ich finde es aber auf jeden Fall spannend. Also weil die das halt jetzt so ausprobiert haben, die haben da im September 2011 haben sie verschiedene Blindverkostungen mit mehreren Weinexperten gemacht und haben da quasi zwei Weißweine, einen Apfelwein und vier Rotweine getestet, die 12 Monate da unten dann gelegen waren. Aber die haben das halt auch runtergeschickt mit verschiedenen Barometern und so, um das immer im Überblick zu haben, wie quasi die Gärung oder Lagerung dort verläuft. Ja. Und jetzt machen das halt manche und schmeißen da ihre Weine oder ihren Sekt oder einen Champagner ins Meer, also und lassen den dann unter Beobachtung im Meer reifen. Was aber jetzt so eine Frage bei mir hervorruft, was passiert, wenn Unwetter ist und wenn es da so richtig wild mal zur Sache geht, ich meine, es sind halt Glasflächen.
Die sind eingespannt in so einen Käfig.
Ja, aber die Natur ist doch stärker als so ein Käfig, wenn es richtig wild wird.
Ich weiß nicht, also die werden wahrscheinlich stark beschwert mit einer Boje unten auf dem Meeresgrund, also die schwimmen nicht, die liegen. Mhm.
In Käfigen.
In Käfigen, ja. Genau, die sind da richtig festgemacht, auch in diesen Käfigen. Ich habe mal irgendwo auch so eine Doku drüber gesehen, wie das gemacht wird. Die haben auch oben, um den, also damit sich das quasi nicht aus Versehen aufgeht, weil sie geschüttelt werden und die Hefen da drin dann ne, zu stark mit dem, obwohl das wahrscheinlich auch unter Überdruck. Da unten ist ja mehr Druck auf der Flasche drauf. Das heißt, es ist auch weniger Gefahr, dass sie aufgeht. Keine Ahnung. Was ich sagen will, ist, die haben auch so Wachskapseln oben drüber, damit die nicht aufgehen quasi. Also die sind nochmal extra geschützt. Und ich glaube, das macht da unten nichts. Die werden das ja jetzt auch nicht nach Portugal, nach Nazaré in die Klippen reinschmeißen, sondern die werden es irgendwo in einem ruhigen, da wo vielleicht auch Austernbänke sind, das ja, ist meine Vermutung.
Ja, so ähnlich sieht es ja auch aus, man kann sich das so vorstellen. Auf jeden Fall war so das Ergebnis von den meinen war bei den visuellen Effekten so, dass sie gesagt haben, es war eine größere Farbintensität und mehr Glanz dabei und aromatische Effekte waren zum Beispiel, dass die Weine sauberer und ohne offensichtliche Einschränkungen geschmeckt haben und bei den geschmacklichen Effekten hieß es so, mehr Volumen und Frische, angenehme Seidigkeit und Tastsinn der Phenolkomponenten und ausgezeichnetes Gleichgewicht und Säuregehalt. Zumindest bei den Weinen, die sie da untergetaucht haben.
Und wer hat das getestet? Weißt du das noch?
Das waren vorhin, was ich gesagt habe, hier in Bilbao oder so, haben die das runtergelassen. Diese Blindverkostung war das, 2011. Mhm. Ja.
Ist auf jeden Fall interessant. Ich finde es cool. Ein spannendes Thema. Aber da gibt es ja ganz viel. Es gibt ja auch Portweinflaschen oder Schnapsflaschen oder normale Weine. Also muss ja gar nicht Schaumwein sein. Stillwein wurde auch gefunden, weil natürlich ein Haufen Schiffe irgendwie mit Waren halt in den letzten 200 Jahren untergegangen sind und irgendwo Taucher halt solche Wracks aufsuchen. Das ist ja richtiger Schatzsuche. Ne?
Treasure Hunting.
Ja, denn ja. Da werden Porzellan wird rausgeholt oder Schnapsflaschen oder auch irgendwie natürlich Schmuck und so weiter, ne? Kronleuchter und so. Das ist ein Riesenmarkt, ne? Und es gibt, also das habe ich auch mal eine tolle Doku drüber gesehen. Es gibt wohl dieses eine ganz, ganz bekannte Schiff, von dem man weiß, dass da auch irgendwie noch massiv viel Gold drauf sein müsste eigentlich. Aber das liegt halt so tief, dass man das halt nicht erreichen kann. Und also man kann das quasi nur erreichen mit so Tauchrobotern. Das liegt halt so auf dem, ich weiß nicht, ich müsste jetzt lügen, wie tief, aber sehr, sehr tief.
Sehr tief.
Ja. Und du kommst da halt nicht hin, also ein Mensch kann da unten nicht überleben. Und die haben das dann irgendwie gefunden, 2018 oder so, aber da war nichts mehr da. Also wurde schon geplündert irgendwie.
Okay.
Also im Stillen quasi so. Ne?
Ja.
Also zumindest war das, was sie darauf vermutet hat, nicht mehr da. So.
Wo könnte man dann noch gut Wein oder Whiskys oder was auch immer lagern von Orten, wo man sie nicht vermutet, wo du kennst und ich jetzt vielleicht nicht? Ich würde jetzt mal als Beispiel irgendwie sagen, ein Erdloch oder eine Höhle oder auf einem Berg.
Ja. Luftschutzbunker.
Luftschutzbunker?
Ja.
Ja.
Optimal. Obwohl natürlich jeder Keller ist ja auch irgendwie anders. Ich habe ja auch einen Weinkeller. der ist auch nicht so optimal, aber der ist, so das Zeug liegt da drin und so und ich hole es jetzt da auch nicht mal raus. Ne? Das hat halt so über, das hat schon Temperaturschwankungen im Bereich von 7, 8 Grad, aber über ein Jahr. Und die Luftfeuchtigkeit kriege ich so ein bisschen raus mit so Handfiltern und so. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Orte, wo man sowas gut lagern kann. Ein Freund von mir sammelt Whisky. Ist richtiger Experte auch mit so ein bisschen, also klar, die Scotches und so, also Schottland, aber auch Taiwan zum Beispiel oder natürlich japanischer Whisky. Und der hat wirklich, also der wohnt in Stuttgart und der hat so ein richtig gesucht, jahrelang nach einem perfekten Keller, weil die natürlich die Etiketten ganz wichtig sind bei sowas. Das ist bei Wein gar nicht so wichtig, da ist der Inhalt irgendwie, aber wenn du so einen Whisky hast, der ein schlechtes Etikett hat, eingerappt so, wirklich in Folie,
ja.
Und das ist stockdunkel und der sagt auch, der hat auch kein Licht, also kein künstliches Licht und so, die liegen da so total perfekt, eigene Wissenschaft für sich, aber also eigentlich ist so ein Neubaukeller auch ganz gut, weil die halt trocken sind, ne?
Ja.
Ja. Manchmal sind sie zu trocken, wenn noch Waschmaschine im Nebenraum und so. Da muss man ein bisschen aufpassen mit Lüftung. Bei uns zu Hause zum Beispiel, der Keller eignet sich überhaupt nicht. Der ist so trocken. Ist ganz schlecht für den Korken, ne?
Mm.
Ja.
Die Situation über der Erde, weil du jetzt Whisky sagst. Ich habe auch gelesen, dass ein Whisky eigentlich nochmal sein Aroma in der Luft nochmal besser entfaltet, wenn du mit dem Flugzeug fliegst und dort einen Whisky trinkst. Was ist so dein Go-To-Getränk, wenn du fliegst?
Ich fliege ja nicht so oft. Deswegen, ich habe schon mal gesagt, ich trinke gern Tomatensaft.
Ja.
Ich bin auch, ich muss sagen, seit Covid ich bin geflogen zweimal, aber nur Kurzstrecke, deswegen gab es eh keine Snacks und so. Doch, stimmt, Kopenhagen war, aber es war Business, da gab es was zu essen und was zu trinken, auch Alkohol. Aber so früher, wenn ich so ein bisschen länger geflogen bin, habe ich mir auch mal irgendwie, so eine Whisky-Cola kommen lassen oder mal Whisky, ein bisschen Zucker, ein Old-Fashioned gemacht. Ich hatte früher auch mal so ein Traveler, Negroni und Old-Fashioned-Set. So, sieht auch so aus wie ein Kartenspiel.
Mhm.
Und da war so ein kleiner Rührlöffel drin und so ein kleiner Zestenreißer und so. Das war cool, das habe ich geschenkt bekommen. Ich würde aber sagen, tatsächlich, also wenn es Auswahl gäbe, würde ich auch Wein trinken. So Rotwein. Und ich bin noch nie Business über Langstrecke bzw. First geflogen, sowieso noch nicht. Aber was da teilweise so ausgeschenkt wird in der First Class, da würde ich auch nicht nein sagen.
Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ja. Ich habe jetzt auch nur Kurzstreckenflüge gehabt. Da ist jetzt die Weinauswahl jetzt nicht so groß. Letzten Mal habe ich einen Bloody Mary getrunken. Da war aber der Tomatensaftverhältnis zum Wodka, da hat halt voll nicht gestimmt. Du hast dir das ja selbst gemixt. Du hast halt diesen Plastikbecher voll Tomatensaft bekommen. Und hast halt so eine kleine Flasche Wodka bekommen und das ist halt viel zu viel Wodka am Ende vom Tag, so dass es vom Verhältnis passt. Ne? Ich habe es natürlich auch getrunken, sind wir ehrlich. Ich habe es natürlich komplett getrunken dann, also immer so nachgeschüttet. Aber
hast du Salz, Pfeffer reingemacht?
Beim Bloody Mary?
Ja.
Ja, das habe ich reingemacht, ja. Also mache ich generell auch in puren Tomatensaft. Das war auch mein erster Bloody Mary, muss ich sagen. Ich habe sonst immer Tomatensaft pur, aber dann, als wir zurückgeflogen sind, habe ich dann gesagt, weil wir in einer Reihe waren, da Chris, Marek und ich, habe ich gesagt, komm, und Daniel, ich sage, komm, ich lade euch jetzt mal ein Bloody Mary ein. Ich glaube, Daniel und ich waren die Einzigen, die es getrunken haben. Die anderen beiden haben es stehen lassen, die fanden es richtig kacke.
Mhm. Ja, das war auch ein spezielles Getränk.
Ja, aber es war, glaube ich, eher, weil es zu viel Wodka war und die sich am Anfang, die haben gemeint, machst du da alles rein? Ich habe gesagt, ja. Ja, keine Ahnung.
Wenn wir schon bei speziellen Getränken sind, ich habe noch was zu erzählen. Und zwar bin ich seit 2 Wochen, ich schreibe gerade eine neue Karte mit meinem Team zusammen. Es wird so eine Spezialkarte geben. Ich verrate noch nicht so viel. Aber ich sag mal so, es wird sehr asiatisch angehaucht sein. Und ich habe jetzt so ein paar Sachen, sind mir jetzt so schon reingeflogen, die ich bestellt habe und so. Wie zum Beispiel sauer gepickelte Kirschblüten.
Geil.
Super cool.
Ja.
Ja, also Salty Sakura.
Ja.
Ich habe da vorne Umeshu stehen, also was ich auch letztes Mal erzählt habe mit aus Paris, diesen Pflaumenwein. Super spannendes Zeug. Und dahinter, siehst du, liegt so eine Tüte mit Tee.
Ja.
Weil gestern Abend, ich habe ja am Wochenende Weihnachtsfeier gehabt, hier mit dem Betrieb. Und ich habe gekocht 2 Tage für 25 Leute. Ich hatte keinen Bock gestern zu kochen, so gar nicht. Also haben wir was abgeholt. Beim Thai-Imbiss hier um die Ecke Und da nehmen wir immer noch Eistee mit. Dann also ohne Milch, sondern nur mit Limette. Und der Geschmack ist ja auch sehr unique. So, ne? Und dann habe ich mit, ich wusste ganz genau, ich habe das Ding gesehen, habe gedacht, okay, gespeichert, bestellst du dir jetzt. Habe ich gestern Nacht noch bei dem großen verbotenen Online-Händler bestellt. Kam heute an, habe gerade eben vorhin Eistee damit gemacht. Schmeckt genauso.
Ja, geil.
Das ist super.
Ey, das ist super, diese Eistees. Also ja. Ich mag das auch voll. Ja. Mit dieser Kondensmilch mag ich es noch lieber eigentlich. Ja. Aber du bist nicht so der Süße, ne?
Doch, ich mag das mit Kondensmilch auch, aber gestern hatte ich Bock auf sowas Frischeres, also was Klares. Ja. Aber ist das immer Kondensmilch oder ist das auch?
Ich meine so ja, ich meine, es ist immer Kondensmilch, die da drin ist. Zumindest in Thailand. Kann aber auch sein, dass es irgendwie variiert in Asien. Da bin ich jetzt nicht so bewandert, aber ich meine, es ist Kondensmilch.
Naja, auf jeden Fall. Der Tee hat mich total überzeugt und ich habe gerade eben da vorne noch, kurz bevor du gekommen bist, habe ich einen meiner Mitarbeiter gebeten, das einmal kurz in Neutralalkohol einzulegen und dann damit einen Long Island Iced Tea zu machen. Mhm. Also einen klassischen Long Island Iced Tea hat ja eigentlich nichts mit Tee zu tun.
Genau.
Ne, das ist ja, also der Drink Long Island Iced Tea ist natürlich angelehnt an so einen amerikanischen Eistee, zumindest ist es dasselbe Gefäß, aber es ist Wodka drin, es ist Gin drin, es ist, ich muss aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, ne? Ich mache das ja nie. Tequila ist drin, ich habe jetzt noch ein bisschen Rum reinmachen lassen und Triple Sec, also Orangenlikör, und dann, also das Ding einfach so ein Equal Parts durchgeschüttelt mit ein bisschen Limette, aber halt den Wodka vorher mit diesem Tee infusioniert und ein Splasher Cola obendrauf, war ein super Long Island Eistee, muss ich sagen.
Hat man es rausgeschmeckt direkt?
Ja. Massiv.
Ist krass, sehr intensiv,
richtig,
ja.
Richtig intensiv. Das geil. Ist ja, das ist, glaube ich, Schwarztee, ich glaube Oolong und Gewürze. Und diese Gewürze sind so unique und das meine ich mit diesem speziellen Geschmack, das erkennst du sofort. Also wenn du so einen Eistee schon mal getrunken hast, erkennst du das sofort wieder. Und das ist auch sehr unverkennbarer Geschmack, den hat man so nicht. Klar gibt es so diese amerikanischen Schwarztee-Eistees, so, ne? Mhm. Die ja so dann diese Bergamott-Note haben, ne, so Earl Grey und so. Aber das Ding ist einfach so krass unique und ich bin total begeistert und habe da jetzt mega Lust, damit was zu machen.
So. Ich bin gespannt. Du hast mir ja schon ein bisschen was erzählt von der neuen Karte und so, wie so dieses ganze Vorhaben da ist. Machst du dann nur Drinks, die in die Richtung gehen und schmeißt alles andere runter für den Moment?
Ich verrate nichts.
Achso, du verrätst nichts.
Ja, weil es ist wirklich, also ich bin sehr überzeugt von dem Konzept. Und
ich bin sehr überzeugt von dem Konzept.
Ja, weil ja. Es hat es auch so noch meines Wissens nach in Deutschland noch nicht gegeben. Also zumindest nicht in den letzten 10 Jahren. Es vereint zwei verschiedene Kartenkonzepte in einem. Und es gibt Bars, die machen das eine, es gibt Bars, die machen das andere. Aber dass es zusammengeführt wird, Thema, Kartendesign und Karteninhalt mit dieser Message irgendwie wäre mir neu. Also habe ich noch nicht gesehen und ich kenne eigentlich schon fast alle guten Karten, die es in den letzten 10 Jahren in Deutschland gab. Und das ist schon speziell und deswegen freue ich mich sehr darauf, dass wir das machen. Aber ich verrate nicht zu viel, weil am Ende klappt es nicht, weil es auch eine sehr große Herausforderung ist, die Karte. Und vielleicht kann am Ende scheitert es vielleicht auch an der Kohle. Weil sowas ist auch immer teuer.
Ja, aber ich glaube, du kriegst das irgendwie umgesetzt.
In 6 Wochen. Ich sage immer so, was haben wir jetzt heute? 18. Also in der ersten Juni-Woche würden wir sie gerne raushauen. Sobald ich die Drinks fertig habe, gebe ich einen kleinen Sneak. Erzähle ich euch einen Drink.
Mega.
Ja, ich habe heute Mittag auch nochmal schöne Fotos gemacht für einen Kaun Schluck Instagram. Hast du gesehen?
Ich habe es gesehen.
Greenpoint und ein Dirty Martini habe ich mal noch gemacht. Also mal 2 gerührte, etwas kräftigere Drinks für die. Weil ich habe tatsächlich ein paar Nachrichten bekommen, die gefragt haben, ey, kannst du nochmal so stirred, boozy, brown, boozy Zeug machen? Mhm. Habe ich jetzt gemacht, 2.
Und sind es Zutaten, die man so zu Hause hat und gut kriegt? Oder müsste man sich da jetzt schon mal notieren, was man braucht, damit man am Wochenende die Drinks machen kann?
Nein, kriegt man im gut sortierten Spirituosenhandel. Also ein Greenpoint ist ein Cocktail, gerührter Cocktail aus, also ich mag ihn gerne mit Rye Whisky. Also amerikanischer Whisky wär gut. Kann aber auch mit Bourbon machen, geht auch. Also mehr Mais statt Rogge. Und dann Chartreuse braucht man, das ist ein französischer Kräuterlikör und roter Wermut. Und ein Dirty Martini Cocktail ist Gin, Wermut und Olive, Olivenlager. Ich mache immer noch so Sellerie-Bitter, das rein muss aber nicht.
Arbeitest du gerne mit dem Artischocken-Schnaps?
Sehr gerne.
Ja? Ich habe mir am Samstag Artischocken auf dem Markt gekauft. Die habe ich aber gestern erst gekocht und muss jetzt gucken, wahrscheinlich mache ich sie morgen Abend zum Abendessen. Ich wollte die eigentlich schon am Samstag dann auch direkt machen, aber wir hatten so viel zu tun und habe es zeitlich nicht geschafft bis heute. Und ich habe die dann quasi geschält, die kleinen Artischocken, und kurz in so Zitronenwasser eingelegt. Dann habe ich mir so einen Kräutersud aufgestellt, habe die da drin gekocht. Das dauert so 3-4 Minuten. Und jetzt habe ich die in Olivenöl, Zitronensaft und Knoblauch und Thymian und ein bisschen Basilikum jetzt noch zu Hause im Kühlschrank liegen. Und dann habe ich mir noch so eine Ochsenherztomate gekauft, wir haben noch ein bisschen Spargel zu Hause. Da werde ich auch noch irgendwas Schönes mitmachen. Ich wollte auch ein Rezept für Instagram damit machen. Ich hoffe, ich kriege das noch hin zeitlich, dass ich das mit den Artischocken da irgendwie auch noch auf ein Foto gepackt bekomme, weil es auch ein bisschen so dann mit Abendessen und dann, weißt du, dann willst du irgendwie doch noch was dazu machen und dann wird es zu knapp. Deswegen hoffe ich, dass es noch funktioniert. Aber es war eigentlich so mein Ziel, die Artischocken dafür zu kaufen, für ein neues Rezept da, um das hochzuladen. Am Freitag kommt aber ein neues mit dem handgeklopften Carpaccio, das wir auch bei dir gegessen haben, bei unserem Playdate.
Mhm. Ja. War übrigens sehr schön. Schön, dass
das
da
war ein sehr schönes Playdate. Vielen Dank für die Einladung, ja, auf jeden Fall. Ja. Sensationelle, ja. Lasagne.
Obwohl ich sagen muss, ich fand sie nicht so gut dieses Mal und ich weiß auch warum. Ich habe ja das letzte Mal auch erzählt, dass wir so ein bisschen so Einkauf wieder so splitten und sagen, ey, wir machen einen Teil beim Discounter und einen Teil beim gut sortierten Profi-Markt, ne, so. Und ich habe tatsächlich eingemachte, geschälte Tomaten in Dosen beim Aldi, Aldi gekauft. Und sie waren einfach nicht so gut wie gute Samazzano-Tomaten. Das, ja, ist halt leider so. Und die Tomate war das Problem.
Tomate ist bei mir immer das Go-To, die Mutti-Tomate. Unbezahlte Werbung, habe ich auch schon öfters erwähnt. Mutti ist für mich so das Go-To, was Dosentomaten angeht. Aber das ganze Sortiment finde ich geil. Die haben die kleinen, also ja, die Cherries, die haben die Datteltomaten, das Pulp, alles finde ich. Ist für mich so einfach, ja, muss man so sagen, die beste Dosentomate. Ja. Geschmacklich, ja, am, ja, intensivsten.
Ja, ja. Artischocke habe ich auch gekocht, aber ich habe sie natürlich gekauft, schon, also gegrillte Artischocke. Mhm. Ich habe aber was damit gemacht, und zwar, wir hatten es ja schon mal über das Blumenkohlpüree.
Genau.
Und ich habe jetzt am Sonntag, wie gesagt, Weihnachtsfeier, also für die Fleischesser gab es ein Bœuf Bourguignon. Und für die Vegetarier, wir haben zwei Veganerinnen bei uns im Team. Also haben alle Vegetarier auch vegan eine Hauptspeise bekommen. Ich habe gegrilltes Blumenkohlpüree gemacht auf gerösteter Mandelmilchbasis. Und dazu gab es Falafel ähnliche, also so Kichererbsenbällchen. Und dann dazu gab es gegrilltes Gemüse, nämlich Paprika, also Spitzpaprika, habe ich selber gemacht. Artischocken habe ich gekauft. Das alles im Vakuumbeutel nochmal schön warm gezogen und dann darüber so ein schönes Kräuteröl. Und diesmal übrigens auch Kräuteröl, neutrales Öl genommen.
Ja.
Und natürlich blanchiert diesmal auch.
Sehr gut.
Also ich habe gelernt. Es war gut. Und das mit der Artischocke, gegrillte Artischocke, dem Kräuteröl und diesem Blumenkohlpüree war eine sehr gute Kombi, muss ich sagen. Es hat richtig Spaß gemacht.
Ganz schön gut vorstellen.
Ich habe in der Küche, ja, so ein bisschen gesnackt. Ich habe schon zur Hauptspeise auch Fleisch gegessen. Aber war gut.
Wie anstrengend waren die 2 Tage zu kochen?
Sehr.
Ja, ne?
War schon sehr anstrengend. Es macht auch Spaß, aber es ist halt 25 Leute, 4 Gang ist einfach viel Arbeit, wenn du es alleine machst. Klar. Ich hatte dann Hilfe beim Servieren, so hatte ich schon Hilfe. Also ich habe 2 Service gehabt und einen, der mir in der Küche geholfen hat. Aber klar, die Kleckse auf dem Tellerrand und so, das ist passiert dann halt. Ne? Komm ich halt nicht drum rum.
Ja, sie werden es dir verziehen haben.
Ey, also ich glaube, das Essen kam sehr gut an. Es gab noch so einen Schwartenmagen-Carpaccio. Und was gab es noch? Ach ja, hier meinen berühmten Trauben-Gurkensalat.
Hast du nur vegane Kekse bekommen?
Ich habe keine veganen Kekse mehr bekommen, nein. Ich habe auch tatsächlich das Sorbet vergessen gehabt und dann mussten wir noch am Sonntag in die Stadt, weil da war verkaufsoffener Sonntag.
Ja.
Halleluja. Mhm. Und der Rewe hatte auf und da habe ich dann noch Sorbet bekommen, weil an der Tanke gab es nichts. Aber hinten raus habe ich dann auch ehrlich gesagt, so, ich habe gar keinen Bock mehr. Ey.
Scheiß drauf, 2 Tage, gib mir einfach Eis.
Gab Käse für die Käse essen mit Brot und dann habe ich noch da, die anderen haben noch ein bisschen Sorbet bekommen mit ein bisschen roten Früchten, da war es auch okay.
Schön.
Aber es hat Spaß gemacht, es war trotzdem. Ich habe dann gestern auch, ich war gestern einfach nur zu Hause. Ich habe natürlich auch was getrunken und so am Sonntag und dann war es halt doch irgendwie 3 Uhr oder so.
Ja.
Und wir waren in der Destille. Für alle, die die Destille nicht kennen, das ist so eine Pinte, sag ich mal, hier in Mannheim, aber die hat halt immer auf und die Leute, da also gibt es Kölsch.
Genau, Kranz, du kannst da Kranz bestellen.
Ja. Und das ist einfach lustig.
Ja.
So, mach schon mal Kranz. Oh, bringen zwei, wir sind zu sechs, man macht zwei
Kränze. Exakt. Liebe Grüße auch ans alte Emma-Wolf-Team, ihr wisst Bescheid, wir haben da auch schon einige Biers umgeschüttet. War auch ein witziger Abend, den wir dort hatten, in der Distille. Ja, das sind witzig. Manchmal braucht man so Versacker-Kneipen, will ich sie jetzt einfach mal nennen. Ja. Ohne es jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen. Das ist auf jeden Fall eine Institution. Ne? Gibt es halt einfach schon immer.
Und wann macht man das mal? Also ich mache das ja nicht mehr. Ne? Noch so bis 3 Uhr irgendwo noch trinken in so einer Raucherkneipe.
Ja.
Das mache ich eigentlich nicht mehr. Und ich vermisse es aber total. Ich bin auch froh, wenn ich am Wochenende um 2 Uhr im Bett bin und nicht noch irgendwie im Rauch rumstehen muss. Aber manchmal muss es einfach sein. Und natürlich ist sowas wie eine Weihnachtsfeier mit dem harten Kern, wir waren dann noch zu 6 oder so, war einfach cool, da noch ein bisschen so sinnloses Zeug so. Einfach so sinnloses Gespräche.
Dumm gebabbeltes schnell
und noch ein paar Blutwurzschnäpse und so. Es war einfach herrlich. Vielen Dank an die, die dabei waren. Es hat mir noch richtig schönen Spaß gemacht hinten raus.
Schön. Ich habe am Wochenende Köttbüller gemacht, Paul.
Oh.
Köttbüller oder Köschbüller, wie spricht man es denn richtig aus?
Ich weiß nicht.
Auf Schwedisch, alle Schweden mögen uns verzeihen.
Wir wissen es nicht, wie man es ausspricht.
Köttbüller, aber wenn man das zu Hause macht, ist gar nicht verwerflich. Ne? Ich finde, das ist ein leckeres Essen. Das ist, also hier Hackbällchen mit Rahmsoße. Ich habe einen Kartoffelgratin dazu gemacht und einen Gurkensalat.
Super.
Ja.
Super.
Das
und gab es Preiselbeeren dazu?
Und Preiselbeeren gab es auch dazu, exakt. Genau, perfekt. Ja. Das ist, war ein gutes Essen, ganz ehrlich.
Aber mit Soße?
Ja, mit Soße, mit Rahmsoße.
Mit
ja.
Brauner Rahmsoße?
Ich habe braune Rahmsoße dazu gemacht.
Hast du die gemacht?
Also ich habe die Hackbällchen waren zum Teil gemischtes Hack und zum Teil Rinderhack. Also mehr
du kannst ruhig
mehr
zugeben, die waren Theke aus dem
Meer. Ja, genau.
Jetzt erzählt doch hier kein Käse.
Das ist alles dort gekauft gewesen, natürlich, als ob ich das selbst machen würde.
Pulver. Ein Scherz, komm, ja. erzähl.
Waren wirklich. Also, es war mehr Teil Rinderhack als gemischtes Hack. Dann habe ich die Trompea-Zwiebeln, die ich auch am Samstag offenbar gekauft habe, habe ich in feine Brünnmaß geschnitten. Eine Knoblauchzehe habe ich rangemacht. Habe ein bisschen Semmelbrösel dran, ein bisschen Wustersoße, Salz und Pfeffer und ein bisschen Senf und Eier. Habe das verknetet und dann habe ich quasi diese Bällchen gerollt. Habe die angebraten in der Pfanne und da hat sich ja dann schon so ein leichter Satz gebildet in der Pfanne. Dann habe ich Butter dazugegeben, habe quasi Knoblauch und die Trompea-Pilze, Zwiebeln dazu, glasig angeschwitzt, ein bisschen Zucker dazu, Rotwein abgelöscht und ich hatte mir Rinderfond gekauft, habe den Rinderfond aufgegossen, habe das ein bisschen reduzieren lassen, ein bisschen Thymian noch am Schluss mit rein, passiert und das Ganze dann nochmal ein bisschen reduziert und dann ja, ein kleines bisschen gebunden und mit, normalerweise hätte ich es mit Creme Fraiche gemacht, hatte aber nur noch Schmand zu Hause und habe es dann mit ein bisschen Schmand noch gemacht. Das war dann die Rahmsoße. Ja, und Kartoffelgratin mache ich meistens so, dass ich mir, was heißt meistens, es gibt eigentlich nie Kartoffelgratin bei uns zu Hause, aber ich stelle mir eine Sahne auf mit viel Knoblauch, mache da auch Thymian rein, Muskatnuss, Salz, Pfeffer und lasse das runter reduzieren und hobel mir die festkochenden Kartoffeln relativ dünn und schichte die dann. Ich habe die jetzt einfach ganz wild ins Blech geschmissen übereinander, zwischendurch mal ein bisschen Parmesan noch reingerieben und dann die Sahne-Masse drüber gegossen und dann gratiniert und fertig gebacken. Das war lecker. Also Kartoffelgratin ist auch eine Sache, die esse ich viel zu selten. Ich glaube, die ist auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist aber eine super geile Sättigungsbeilage.
I love it. Mache ich oft. Gratin. Aber ich verkünstle mich meistens mit dem Schichten.
Ja, ja.
Da kannst du eine Stunde verbringen, ne, mit dem Kartoffelgratin.
Ja, ja. Also wir haben die früher immer so eine Reihe längs, eine quer und das dann bis ganz nach oben, aber wirklich so irgendwie 0,1 Millimeter dick. Das heißt, da bist du echt so eine halbe Stunde gestanden, wenn du dir so ein Geendblech da gestapelt hast.
Habe ich neulich was gesehen, Dennis? Wenn wir schon bei Kartoffelgratin gerade sind, jetzt muss ich mal kurz hier meine Notizen schauen. Hier, Kartoffelbaumkuchen. Weißt du, was das ist?
Klar.
Ich wusste nicht, was das ist. Das ist ja legit.
Das ist so eine Striezelmasse oder also du hast einen queren Stab normalerweise, wo du immer wieder den Teig drauf gibst, der sich wie so ein Dönerspieß dreht. Eigentlich, also so, du kannst es auch in einem Blech machen, wo du immer die Schichten übereinander kurz backst, die dann so ein, naja, so einen braunen Ton bekommen. Und das musst du halt immer unter Beobachtung machen und das dauert auch ganz schön lange, dass du Teig für Teig für Teig für Teig, bis du halt eine ganze Form voll hast, die dann wie so eine Baumrinde aussieht, wenn du es aufschneidest.
Ja, nee, also redest du jetzt gerade vom Baumkuchen oder vom Kartoffelbaumkuchen?
Ich rede vom Baumkuchen.
Ja, ich rede vom Kartoffelbaumkuchen.
Kennst du das? Gib mir mal einen Tipp, nee, da also, habe ich das voll falsch verstanden.
Nee, also es ist richtig. Also es ist Baumkuchen, aber als salzige Speise. Das ist eine Spezialität irgendwo aus dem Osten.
Und da ist das auch Kartoffel mit drin? Nein, oder heißt
Kartoffel. Nein, das ist Kartoffel.
Achso, es ist Kartoffel.
Das ist quasi also ein Kartoffelbrei, der aber mit Eischnee also quasi fluffig gemacht wird. Mhm. Und dann wird das im Rohr immer so 8 Minuten eine Schicht dann aufgetragen.
Auf also Blech. Auch so wie der Baumkuchen. Nur
und dann rein. Und dann wird aber nochmal abgeflammt, damit es halt eine Farbe kriegt. Dann kommt die nächste Schicht, aber ganz dünn. Und dann hast du so 10, 12, 13 Schichten.
Ja.
Und dann wird es ausgebacken und am Ende schneidest du so Schnitten runter. Und dann hast du sieht aus wie ein Kartoffelgratin, ist aber aus Kartoffelbrei.
Ah. Ist aber, also, habe ich bestimmt schon mal gesehen, aber
ich habe das gesehen bei
wieder vergessen.
Irgendeinem Mein Lokal, Dein Lokal oder so. Da war das
liebe drin. Grüße.
Und ich so, hey, was geht denn hier ab? Kartoffelbaumkuchen habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Muss ich jetzt mal machen.
Ja, mach mal.
Ich bringe meine Schnitte mit.
Mach doch mal eine Kartoffelbaumschnitte.
Kurze Frage zum Zwiebel und Schneiden und so. Ich habe mich gefragt, letzte Woche, als ich so viel geschnibbelt habe, weil ich habe 2 Stunden lang nur geschnibbelt für halt diverse Ansätze und so weiter. Und dann habe ich ja verschiedene Größen gemacht, weil am Anfang war es mir, so fürs Boeuf Bourguignon, da passiere ich ja eh ab, da war es mir eigentlich egal, wie klein es ist, aber natürlich für andere Dinge, für eine Bolognese zum Beispiel mache ich es ja immer sehr, sehr klein und so. Gibt es einen Fachbegriff für die Größe von Würfeln in der Mise en Place, beim Schneiden?
Also du sagst generell Brunoise dazu und wenn du jetzt für ein Röstgemüse die Zwiebel zum Beispiel schneidest und das ganze andere Röstgemüse für eine Schü oder für eine Brühe, dann nennt sich das Mirepoix und das wäre dann die Walnussgröße. Du hast auch noch Paysanne, das wäre dann so quadratisch von 1 cm auf 1 cm. Und den Rest lest ihr bitte dem jungen Koch nach, ne?
Nee, okay, aber also, es gibt verschiedene Begriffe
dafür. Ja, es das gibt verschiedene Frage, französische Begriffe dazu, ja. Also auch für Streifen, Julienne zum Beispiel.
Ja.
Oder Parisien, also es gibt ganz, ganz viele Fachbegriffe für die ganzen verschiedenen Arten von Schnittformen. Definitiv.
Das gibt's meine ich,
die,
ne?
Ja. Das gibt's, ne? Gibt ja auch super viele klassische Beilagen, die, wie zum Beispiel jetzt ganz klassisch gesagt, das Wiener Schnitzel mit dem Preiselbeeren und der Sardelle, die jetzt alle in Vergessenheit geraten sind. Und auch schon bei mir, als ich es gelernt habe, direkt wieder in Vergessenheit geraten sind, ja. Also ich musste das alles mal wissen, als ich die Lehre gemacht habe. Aber da bin ich ganz schlecht drin, mir sowas zu behalten, weil es halt auch jetzt nicht so ist, dass man das irgendwie jemals wieder auf der Speisekarte hier zumindest bei uns in der Region gesehen hätte oder in den Restaurants, in denen ich verkehrt bin in meiner Kindheit und Jugend. Von daher sind mir diese ganzen Begriffe dann auch manchmal fremd.
In Wiener Schnitzel mit mit Sardelle kenne ich nicht, also mit Preiselbeeren in der Logo und Kartoffelsalat.
Ja.
Wie machst du Kartoffelsalat?
Ich mache einen Klassik mit mit Essig und Öl.
Essigöl, also keine Mayonnaise. Mayonnaise. Nee, okay. Ich mag auch Essigöl mehr.
Ja. Also ich kann das auch schon mal mit Mayonnaise essen, so ist es jetzt nicht, aber ich mag es doch lieber mit Essigöl. Auch so warm und schlotzig, wie die Schwaben sagen.
Ja,
noch
schlotzig. Ja, schon am Abbinden gerade, passt so richtig. Ja,
auf jeden Fall.
Ja, sehe ich genauso. Ja.
Auch schön immer mit einer heißen Brühe übergießen, das ist ganz wichtig.
Ja.
Und,
da sind wir uns einig.
Sind wir uns da einig.
Obwohl ich sagen muss, zu einer Bockwurst finde ich mit Mayo ist auch ganz gut.
Was?
Also eine Bockwurst, wenn es eine Bockwurst mit Kartoffelsalat, dann finde ich diesen Mayo-Kartoffelsalat.
Ach so, ich dachte jetzt eine Mayo zur Bockwurst.
Nee, würde ich eher Senf zur Bockwurst machen.
Ja, auf jeden Fall. Senf oder Ketchup, aber keine Mayo, ey.
Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
Wenn wir jetzt schon dabei sind.
Right, let's go.
Backhändel oder Backfisch?
Backfisch.
Okay, Erdbeere oder Kirsche?
Hm. Oh, Himbeere. Nein, ich sag echt tatsächlich Kirsche, ne? Ich sag Kirsche.
Carpaccio oder Tatar?
Tatar.
Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
Tatü, Tatar.
Obwohl dein Carpaccio letzte Woche Freitag ausgezeichnet war, Dennis.
Danke dir.
War wirklich sehr, sehr gut.
Es hat ein bisschen Salz gefehlt, aber...
Für mich ja nicht. Ich bin ja nicht so der salzige ja. Mann, Mensch.
Mir hat es schon gefehlt. Mhm. Aber ich habe nachgewürzt. Hast ja alles daheim gehabt, außer Zucker. Man muss sagen, Paul hat ja. kein Süßungsmittel zu Hause. Also ja, richtig, weder ja. Ahornsirup, noch Agavendicksaft, noch Braunzucker, noch weißen Zucker. Nada, nein. Niente. Nichts.
Nur Kräuterlikör.
Ja.
Der Zucker.
Habe ich auch noch nie erlebt, ja. dass ein Haushalt kein Süßungsmittel zu Hause hat. Habt ihr Süßigkeiten zu Hause?
Nee. Also wir kaufen nie mit, wenn wir mal so einen Lümmelabend machen oder so, dann fahre ich nochmal kurz zum Rewe oder so, da um den Supermarkt um die Ecke und hole noch irgendwie saure Schnüre oder so. Oder mal M&Ms. Aber wir kaufen jetzt, wenn wir regulär kaufen, kaufen wir nichts mit Zucker. Tatsächlich nichts. Außer Apfelmus. Das haben wir immer, weil wir essen gerne Süßspeise, aber ohne Zucker. Mhm. Also Milchreis, Grießbrei, Grießschnitte, all die Dinge liebe ich, aber ohne Zucker.
Ist ja auch okay.
Also ist Apfelmus.
Ist aber ungewöhnlich. Dass man, also ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der irgendwie abends nochmal so diesen Munchies, Jeeper kriegt und was Süßes essen muss. Ich gehe dann auch immer auf herzhaft. Wenn das mal vorkommt, was ganz selten vorkommt, dass ich irgendwie das nachts noch
Chips
esse.
Chips oder was meinst du?
Ja, dann doch eher so Chips oder keine Ahnung, halt irgendwas anderes Herzhaftes, was, keine Ahnung, mal eine Wurst oder so halt. Wie heißen die denn? Diese Mettwürste, also nicht Käsekreiner, diese geräucherten. Das heißt Mettwurst.
Du meinst so, dann, sowas wie Landjäger nur mit.
Ja, nur gröber und weicher und nicht getrocknet.
Ah, ich weiß, was du meinst.
Ja, sowas.
Ich weiß, was du meinst. Hat meine Frau letzte Woche.
Pfefferbeißer.
Auf dem Markt gekauft, hat uns beiden nicht so gut getaucht. Muss man noch ein bisschen liegen lassen, habe ich gesagt.
Ja. Ich mag es gerne und ich schneide die auch ganz gerne in die Linsensuppe. Ich bin kein Freund von Wienerle in der Linsensuppe.
Okay, verstehe ich voll. Mhm. Bin ich voll bei dir, aber bei mir ist die Krakauer.
Okay.
Aber so dasselbe Prinzip.
Ja, ist ja, kommt aufs Gleiche hinaus. Ja.
Bin ich voll bei dir. Siehst du heute?
Ja, also heute matcht's wirklich.
Oder mal lauf du, ey.
Voll gut.
Bin ich mal gespannt, ob du das Produkt der Woche, ob du da einen Lauf auch, ob wir den beibehalten können. Mach mal die Augen zu.
Das Produkt der Woche.
Unbezahlte Werbung.
Es lässt sich bewegen. Es ist circa 5 cm groß, hat 2 Zitzen, eine Rundung, ein paar Noppen und nochmal 2 Eingänge, die sich anfühlen könnten wie Füße. Ist es ein Plugin? Nein, ich weiß nicht, was es ist. Du hast gesagt, ich komme wahrscheinlich drauf. So blind? Nee. Komme ich nicht drauf. Mach mal Augen auf. Ja, ist gut. Es ist ein Hase.
Ja,
es
aber?
Ist ein Hase.
Ja, ja.
Und der kann der was wahrscheinlich, ne? Was kann der denn? Ach, der kann Essstäbchen halten.
Der kann Essstäbchen halten.
Für Kinder?
Ja.
Das sind Kinder. Kinder.
Eine Esshilfe mit Stäbchen für Kinder.
Ach, wie süß.
Gut, weil wir hier oft mit Stäbchen essen zu Hause, hat der Hugo jetzt auch so ein Stäbchen-Ding.
Das ist ja mega.
Das ist doch cool, ne?
Ja, voll. Weil wir haben so einen ähnlichen Hasen als Licht zu Hause.
Ja.
Im Kinderzimmer.
Ich mache gleich ein Foto davon.
Ja, posten's. Ja, aber wäre ich niemals drauf gekommen. Aber ich meine, dass die Stäbchen halt nicht dazu gehört.
Ja, das stimmt.
Ne?
Die Stäbchen wäre zu einfach gewesen. Ja.
Das muss ich mir mal überlegen. Das hole ich der Leni auch. Das ist gut.
Das ist cool, ne? Ich meine, man kann das auch tatsächlich selber irgendwie so benutzen, ne? Aber irgendwie, nee, ich kann es nicht benutzen.
Wie gut bist du in Stäbchen essen?
Gut.
Du bist sehr gut?
Ich bin sehr gut, ja.
Bist sehr gut. Warum bist du heute sehr überzeugt auch von dir?
Warum?
Ja, du bist von deiner Karte überzeugt, sehr überzeugt von der Karte und jetzt sehr überzeugt von, hi. Ey, live im Podcast eine Schäben-Situation.
Guck mal hier, meine Wasserflasche runtergefallen.
Ja, das bringt Glück. Das ist gut. Das kann man mal machen.
So viel zum Thema Stäbchen.
Ja, du kannst sehr gut mit Stäbchen umgehen.
Nein, ich so Suppen und so, mit so Suppen, das kann ich nicht so gut, mit so Rammen und so. Mhm. Das brauchst du immer klar Löffel, musst du so drauf und das kann ich nicht so gut, aber so, der Rest so geht.
Ich würde für mich nicht behaupten, dass ich jetzt ein sehr guter Stäbchenesser bin. Ich kann das, ja, aber ich habe schon manchmal so einen kleinen Krampf in der Hand dann so, dass ich, kommt immer so auf die Größe vom Produkt an, ne? Also wenn, wie du jetzt gerade gesagt hast, Nudelsuppe oder sowas, ja, ist schon schwieriger.
Ja, und die Dicke der Stäbchen, wenn das so, wenn bei zum Beispiel hier Mannheim beim Koreaner, die haben halt so Metallstäbchen, die so flach sind. Die sehen nicht aus wie eine Spaghetti, sondern die sehen aus wie eine Linguine. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und die sind halt so flach und das ist wieder ganz anders. Das kann ich nicht so gut zum Beispiel. Ich brauche schon so Holz und so, ich würde sagen, 5 auf 5 Millimeter, so wie die hier. Und dann geht das aber gut.
Gutes Produkt der Woche.
Ich mache ein Foto.
Das Produkt der Woche.
Unbezahlte Werbung.
I like that.
Die Frage ist jetzt, was machen wir mit den Scherben?
Ja, wie kehrt das denn jetzt weg? Du hast doch hier Mitarbeiter. Kannst du mal nicht da vorne eine WhatsApp hinschreiben? Sagen, hier, kommt jetzt mal rum. Mal rum. Ich habe mich letztes Mal sehr gefreut, dass DJ Davy am Start war. Und
war
seinen
das,
Musiktipp
war
gesagt
das,
hat.
Stimmt, das war ja am Donnerstag, ne? Oh, ich war noch richtig on Tour, ne?
Ja, ja, also die Zeit ist richtig schnell vergangen, ne? Also wir haben gerade aufgenommen, jetzt zack, die nächste Folge raus, wird geballert. Bam,
stimmt,
bam, bam.
Das war ja super viel passiert, ey. Mhm. Also wir haben uns auch nur 3 Tage nicht gesehen.
Ja, wir waren ja direkt, genau, wir haben donnerstags aufgenommen, freitags wieder getroffen. Und dann warst du ja die 2 Tage beschäftigt mit Kochen. Und jetzt sitzen wir wieder hier.
Sind wir wieder hier, ja. Ich habe heute übrigens auch was Lustiges gekocht. Wie heißen sie? Unsere Prinzessinnen, die Tüllen.
Herzogin-Kartoffeln. Ja.
Habe ich ja mal erzählt, dass ich da welche gefunden habe. Dazu gab es Blattspinat und Spiegelei.
Heute?
Ja.
Ja, super.
Das ist super, ey. Ich hätte noch fast noch gedacht, so, oh, jetzt noch Ketchup wäre auch gut.
Ja.
Ich habe es dann gelassen.
Ey. Du brauchst dich nicht dafür zu schämen.
Wieso?
Du hast keinen Ketchup zu Hause gehabt oder
doch,
hast du einfach gelassen?
Wir haben schon Ketchup halt, ne? So Kinderketchup.
Ja.
Da haben wir unser Süßungsmittel.
Und warum Ketchup. Hast du.
Wolltest du einfach nur. So. Aber diese Herzogin-Kartoffeln, die waren sehr, sehr gut, muss ich sagen. Die waren so kross aus dem Ofen. Fand ich richtig gut.
Ja, ich habe ja schon mal gesagt, Herzogin-Kartoffeln.
Nicht mehr so deins,
ne? Nee. Dann lieber eine klassische Salzkartoffel dazu oder ein Kartoffelpüree oder ein Kartoffelstampf. Aber
bin ich auch dabei, du. Oder halt Gratin, ne? Gratin.
Oder halt Gratin.
Also Gratin, muss ich schon sagen, finde ich gut. Passt auch zu sehr vielen Dingen. Und das ist irgendwie auch so, wenn man jetzt mal die Schichten so abzieht, also eigentlich eine dankbare Beilage, weil sie echt flott geht, ne? Beziehungsweise, du sagst ja festkochen, ne? Aber dafür dünn.
Festkochen oder vorwiegend festkochen. Ja.
Okay. Ich mache festkochend und mehlig kochend, immer abwechselnd. Das ist Game Changer. Mhm. Das ist richtig gut.
Ja.
Weil du hast halt wirklich so Textur im Gratin. Du hast nicht so diese durchgegarte eine Masse, sondern du hast irgendwie so ein bisschen Funk drin.
Aber ich habe eigentlich nie so eine komplett breiige Masse oder so. Bei mir ist immer noch ein bisschen dabei.
Ja, aber ich meine, wenn du jetzt nur mehlig kochen machen würdest, dann wäre es, weißt du, das wäre, oder nur vorwiegend festkochen, dann finde ich es manchmal so zu durchgegart. Ich mag das, wenn es so ein bisschen Funk hat, aber auf der anderen Seite auch, wenn es so ein bisschen breiig ist. Ich mag so die Kombi.
Wenn die Kartoffel den Funk hat, das ist gut.
Ja, du weißt ja, wie James Jamerson einmal zu sagen pflegte, James Jamerson, Bassist seiner Zeit, der Funk Brothers, eine der bekanntesten und erfolgreichsten Session-Bands aller Zeiten, hatten mal mehr Nummer-1-Hits eingespielt als die Stones mit den Beatles zusammen und so. Also ein riesiges Motown-Zeit, ne? Detroit, Motown City. Und James Jamerson, der Bassist, hat mal gesagt, weil er seine Saiten auf seinem Bass, glaube ich, 20 Jahre noch nicht gewechselt hat, hat er immer gesagt, the dirt keeps the funk alive.
Okay, krass. 20 Jahre die Saiten nicht gewechselt.
Ja. The dirt keeps the funk alive.
Ey, wir wechseln die Saiten ja auch nicht. Wir sind ja auch Staying auch strong together.
Ja, du. Ja, heute ja, matched. Ja, auf jeden. Heute läuft bei uns. So. Musik oder was?
Ja, machen wir die Musik-Lounge.
Wir fangen mal an mit der Lounge. Mhm. Komm heute.
Yo, yo, yo. Hast du einen Song?
Ich hab einen Song.
Dann hau mal raus den Song, Song, Song.
Die Band heißt Parcels und der Song heißt Older. Ist eine mega so, also Aussie mit manchmal Australien. Band, die so auf so ein Disco-Vibe, Revival irgendwie machen, aber instrumental, technisch total fit sind. Und sind auch so ein bisschen krass gesponsert von Gucci und so. Mhm. Also ein super Styler. Aber ich habe die zweimal live gesehen und ich fand es immer cool und die machen richtig Spaß. Und deswegen Parcels Older, mein erster Song.
Sehr schön. Von mir kommt ein Song von der Band, von der CD, die ich damals meinem Vater geschenkt habe zum Geburtstag. Und zwar war das Arcade Fire. Und die Platte kam 2007 raus. Ich glaube, es war so mit die letzte CD, die ich so meinem Vater geschenkt habe. Weil irgendwann hat er dann gesagt, so, ja, alles cool. Keine Ahnung. Und Intervention heißt der Song.
Nice. Zweiter Song, ein bisschen Country. Ich weiß ja, ich bin ja so ein bisschen, meine Texte belanglos ohne Ende, aber irgendwie macht's gute Laune. Deswegen gibt's einen Song von Alana Springsteen. Es ist nicht die Tochter von Bruce Springsteen, nur mal so, kommt aber aus Nashville. Und der Song heißt Tennessee is Mine.
Super. Tennessee ist dein. Nächster Song von mir ist von Haim featuring Thundercat, 3 AM.
Oh ja, gut. Gut, guter Song, muss ich sagen. Die Girls finde ich super, Thundercat sowieso auch gut. Ich habe noch eine befreundete Band am Start aus Holland, aus Tilbuch. Liebe Grieche. Die Band heißt Liz, L-Y-S. Ist ein bisschen schwer zu finden. Ich zeig's dir gleich, weil es gibt so mehrere Liz-Interpreten. Der Song heißt Only Fools und kam jetzt am Freitag raus. Und ist ein, finde ich, ganz, ganz toller Song. Und ich sage liebe Grüße an die drei nach Tilbuch.
Von mir kommt der letzte Song, ist von Portishead. Klassiker Glory Box. No words needed.
Da muss man einfach mal sagen, gute Band.
Ja, gute absolute
Band.
Absolute gute
Krass, Band. Machen die noch Musik?
Nee, ich glaube nicht.
Nee?
Ja, das, nee.
Weißt du, wer jetzt gerade auf Tour ist?
Die Gorillaz.
Die auch, ja?
Die waren auf dem Coachella, haben die gespielt.
Ah, okay.
Jetzt am Wochenende.
Ah, Coachella war, ne? Ja, ja, eine Freundin hat auch aufgelegt. Nee, fettes Brot. Fettes Brot ist gerade auf Abschiedstournee.
Waren die nicht schon letztes Jahr auf Abschiedstournee?
Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung, kann sein.
Ja, aber, oder wie Jay-Z auch einfach mal sagen, wir hören auf und kommen wieder. Machen ja viele Musiker gerne mal.
Okay, wenn der langweilig ist, ja, können wir wiederkommen, ne?
Ja, einfach mal schauen.
Und Justin Bieber legt eine Kreativpause ein, habe ich auch gelesen.
Oh.
Ja, hard to say, I'm sorry.
Ja.
nee, ich jetzt auch noch ganz, ganz spannend. Ich bin ja so, habe ich schon mal erzählt, so ein bisschen NBA. NBA-Fan so, finde ich schon ein toller Sport, Basketball auf dem Level.
Mhm.
Playoffs gerade angefangen. Mhm. Gestern Nacht Golden State Warriors, zweite Pleite gegen die Sacramento Kings. Bleibt spannend. Gerade jetzt auch Lakers sind wieder back on track. LeBron James wieder fit. Anthony Davis auch mit Dennis Schröder, Deutscher.
Ja, ich weiß.
Haben heute Nacht, glaube ich, ihr zweites Spiel gegen die Memphis Grizzlies. Und ansonsten freue ich mich jetzt auf die Playoffs.
Ja, ich mag das auch gerne, bin da aber null drin. Ich habe keine Sportart, wo ich so genau Bescheid weiß. Bei mir sind es mehr so Lifestyle-Sportarten. Ich finde, Basketball ist auch so eine Lifestyle-Sportart auf eine Art und Weise, aber bei mir ist dann eher sowas wie Skateboard oder sowas, keine Ahnung, wo ich mir dann gerne angucke. Oder Snowboarden oder so, Mountainbike-Kram. Aber was ich jetzt die Woche geguckt habe, und das ist, weil es mir manchmal, du hast keinen Fernseher, ich weiß, und viele von unseren Zuhörern und Hörern haben wahrscheinlich auch kein Fernsehprogramm mehr. Wir haben es noch, wir zahlen noch dafür und wir schauen es uns dann manchmal an. Und beim Durchzappen, das läuft irgendwie immer freitags, kennst du noch Wrestling?
Was heißt denn noch?
Also, es war ja in den 90ern. Also, das Ding ist, ich hatte früher als Kind, 90er, da hieß es noch WWF, World Wrestling Foundation, mit Hulk Hogan und The Undertaker und wie sie alle hießen halt, keine Ahnung. Da hatte ich sogar noch diese Figuren zum Spielen. Ne, oh, damit. Und so, das war so, das fand ich halt cool als Kind. So, und jetzt habe ich das irgendwie, keine Ahnung, ganz, ganz lange nicht mehr verfolgt und dann ist es halt im Fernsehen gekommen und dann bin ich da halt ein bisschen so drauf hängen geblieben, habe mir das angeguckt und habe mir dann bei YouTube auch so ein paar Matches rausgesucht und hatte dann auch so diese Royal Rumble jetzt gesehen gerade oder diese Finals oder wie auch immer man das nennt und ich habe es immer noch nicht geblickt, was da jetzt irgendwie gestaged ist und was da jetzt dann eher spontan im Ring passiert und was dann wehtut und was nicht so. Also ich versuche immer so drauf zu gucken. Ne? Es ist ja einfach ganz viel schon geskriptet und wer gewinnt und wer nicht und wie diese ganze Performance läuft, wie die Abläufe sind, wer wann fällt und wer ein Salto macht oder ein Dropkick oder was auch immer. Und da habe ich ein WWF-Ding mir bei YouTube angeguckt, so auch ein Undertaker-Hulk-Hogan-Match oder Undertaker und so ein anderer Sumo-Ringer und da war Chuck Norris dabei als Power Texas Ranger und stand da außen rum im Ring. Naja, ist ein anderes Thema, ist auf jeden Fall ich fand's witzig.
Ich fand's sagen, irgendwie witzig. Ich hab das nie verstanden, die Sportart.
Also ja, ich verstehe es so, auch heute noch nicht, aber es gibt dann jetzt, so Momente.
Ist das jetzt mal Butter bei die Fische? Das ist doch gescriptet.
Es ist gescriptet. Es
steht doch vorher fest, wer gewinnt.
Ja, ja.
Aber wer entscheidet das?
Ja, genau. Das habe ich ja auch noch nicht geblickt. Da gibt es auf jeden Fall Regeln und da muss ja auch irgendwas spontan passieren. Die können das sich doch nicht komplett einprägen, wie die ganze Performance ist. Und es kann doch nicht alles so hundertprozentig sitzen. Ey, die stehen da auf den Seilen und machen da teilweise, da gibt es einen Typ, der heißt, wie heißt der? Egal. Das ist ein Vater, der gegen seinen Sohn jetzt gekämpft hat. Die haben jetzt Beef, das ist auch so gestaged. Der Sohn hat jetzt gegen seinen Vater gekämpft. Mysterio. Rey Mysterio gegen Dominic Mysterio. Rey Mysterio, der Mann ist über 50, ne? Der stellt sich auf die Seile. Und der Sohn steht quasi hinten dran oder sein Gegner in dem Moment und der springt quasi so, macht einen Rückwärtssalto und klatscht dann halt so auf den drauf. Das muss doch wehtun. Also egal wie du das staged, das kann doch nicht gut tun, weißt du, was ich meine? Also ich verstehe es nicht. Ich finde es nur irgendwie witzig. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ein Fan von bin oder irgendwie da jetzt... Ich würde da hingehen. Nee, mir ist da nichts peinlich. Ich gucke ja auch gerne Trash-TV, habe ich auch schon öfters als Guilty Pleasure, aber ich finde es halt irgendwie, ich will mir jetzt auch mal angucken. Ich wollte nur sagen.
Mach doch mal. Ich habe die Nummer vom Tim Wiese, da kann ich nämlich eine WhatsApp gucken.
Tim Wiese. Tim Wiese, das war ein Fußballtorwart, ja,
der
oder?
Der hat auch mal Wrestling gemacht.
Ja, ich weiß.
Anscheinend nicht so gut. Ist nicht mehr dabei.
Scheinbar nicht.
Okay, aber ich habe mal eine Dokumentation gesehen auf Arte über mexikanische Wrestling-Mädels. Weil das ist ja so Kulturgut irgendwie. Das hat auch einen Namen. Wie heißt das?
Ich weiß auch nicht mehr so genau. Aber dieser Rey Mysterio, der hat auch so eine Maske auf. Das ist, glaube ich, auch Mexikaner.
Mexikanisches Wrestling.
Ich glaube auch irgendwas mit C und O und A.
Lucha Libre,
genau, C, O und A.
Und genau, und das ist irgendwie, ich mach das mal kurz hier auf, das ist zwar nur Wikipedia, aber professionelles Wrestling, bla bla bla, geht auch in den 30er zurück. Ja, und es ist halt bekannt, also das Bekannte dort sind diese Masken, ne?
Genau.
Aber halt auch, dass es halt männlich und weiblich gibt, schon immer. Es gibt halt so diese starken, emanzipierten Figuren irgendwie und das ist auch so eine Identifikationsbewegung von ganz vielen jungen Mexikanerinnen, die auch da irgendwie, das sind richtige Stars, ne? Warum auch nicht, na klar. Und die und da war eine tolle Dokumentation, ist aber schon ein bisschen älter, ich weiß nicht von wann die ist. Und da wurde schon auch gesagt, also sie haben alle mega krass blaue Flecken und so und auch Verletzungen und so, also das ist, natürlich ist das nicht schmerzfrei, aber das ist jetzt halt nicht zu verwechseln mit
UFC oder
mit,
so.
Ja, nee, mit Cagefight schon gar nicht, aber auch nicht mit Schwergewicht, also mit Boxen oder so. Die hauen sich ja so ordentlich auf die 12, ja, ne? Und ich glaube, das ist einfach mehr Show. Aber ich würde schon gern wissen, es gibt ja Leute, die verdienen damit einen Haufen Kohle und also entweder wird es gelost, wer da gewinnt, oder die Preisgelder sind dieselben, weißt du, was ich meine? Ein Kampf wird einfach vergütet für beide unabhängig davon, ob er gewinnt oder sie oder nicht.
Ich glaube, da entscheidet auch ganz viel so dieses Publikum mit. Die bringen da so Leute in den Ring und wenn die sehen, das sind Sympathien da, glaube ich, für die Person oder das, da zählt ja auch ganz oft so Antisympathie. Ich glaube, das hat was damit zu tun, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht wisst ihr es, schreibt es doch gerne mal, wohin auch immer, ins Internet oder so.
Ich würde
das
wirklich gerne wissen, ne? Vielleicht gibt es ja jemanden, der internas bereit ist, ja, uns zu teilen.
Vielleicht.
Würde ich mich drüber freuen. Aber das, ich schaue mir das nicht an, aber ich würde auch mal auf den Kampf gehen, glaube ich.
Ich glaube, wir wären auch ein gutes Tag-Team.
Meinst du?
Ja, Kau und Schluck, geiles Tag-Team.
Es gibt doch auch so eine tolle, das muss ich mal kurz überlegen, wie heißt diese Sendung? Das war eine Serie und zwar mit Alison Brie, die auch bei Mad Men mitgespielt. Ich glaube sogar zwei von Mad Men, einer meiner Lieblingssendungen, by the way. Und es gab eine Sendung, die lief auf Apple, also es war eine HBO, glaube ich, Produktion. Und da ging es um weibliche Wrestlerinnen.
Glow?
Kennst du? Ja,
Glow. Lief auf Netflix.
Lief auf Netflix, okay. Mhm. Fand ich super, habe ich gesehen.
Habe ich nicht gesehen.
Fand ich wirklich echt gut, muss ich sagen.
Weißt, was du meinst, ja.
Ja, also wenn du dich kennt, ich finde die sehr amüsant.
Okay.
Glow, stimmt, ne?
Mache ich mir mal in die Watchlist.
Wenn es noch gibt, ne?
Gibt auch eine neue A24-Serie, die heißt Beef, auch auf Netflix. Soll auch sehr gut sein.
Was ist A24?
Das sind so ein bisschen, also jetzt nicht Arthouse-Filme, aber schon Filme mit Anspruch, sage ich mal, die vom Visuellen sehr, sehr, sehr gut sind und auch nicht so mainstreamig sind, sondern ganz oft so eine Nische bedienen von Leuten, die so auf anspruchsvolle Filme mit so einem gewissen Plot-Twist stehen, sage ich mal. Also sind ja bildgewaltige Filme, die meistens sehr ruhig sind, aber dennoch eine gute Handlung haben, die.
Also zählt Wes Anderson auch dazu? Ist das gemeinte Genre oder was meinst du damit?
Nee, keine Ahnung. Sagt dir der Film Lobster zum Beispiel was?
Nein.
Sagt dir der Film Dings, wie heißt der? Ach, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht so, kann jetzt auch nicht alle Filme, die bei A24 laufen, aber es sind auf jeden Fall meistens Filme, die sehr gut sind.
Mit Colin Farrell hier, Lobster.
Genau, das ist ein wilder Film.
Rachel Weisz, die kenne ich auch, ja, okay. Ja. Olivia Colman, oh, ist aber gute, ey. John C. Reilly, ey, das ist eine super Besetzung. Ja. Muss ich mal anschauen. Das ist
ein krasser Film. Dann gibt es noch irgendeinen Film mit so einem Walross, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ja, also so A24-Filme sind meistens gute Filme, wo man das
meine falsch, Frau ist da super informiert drin mit Filmen und so, die kennt sich wirklich gut aus. Ich bin ganz schlecht da drin. So, ich bin eher bei Musik, kann ich mitreden, aber Film ist irgendwie, ich muss auch manchmal belegen, wir haben gestern Abend einen Film geschaut, ich habe heute Morgen wusste gar nicht mal, welcher Film das war. Und es war 8 Uhr abends und wir waren stocknüchtern. Also ich hab vergessen. Mhm. Kingsman war es. Der zweite Kingsman. War auch irgendwie, okay. Muss ich sagen.
Ist halt Entertainment, Kingsman, ne? Ist halt schon Blockbuster, Kingsman.
Ja. Hast du Babylon gesehen?
Da hatten wir es bei unserem Playdate drüber. Ja. Ich habe nur davon gehört, habe ihn aber nicht gesehen.
Ja, ich fand ihn nicht so gut. Mhm. Also er war irgendwie so, Cast war natürlich super, klar. Aber so irgendwie der Plot, ist einfach, es ging einfach nur um die Bilder so. Und da fand ich zum Beispiel Once Upon a Time, der ähnlichen Cast hat, Once Upon a Time in Hollywood, fand ich halt viel besser. Irgendwie. Ja. Weil da war schon eine gewisse Handlung so erkennbar, die sich entwickelt hat und der Babylon war einfach Anfang an einfach so, krass, ja, was geht hier ab? So irgendwie wilde Partyszenen, aber am Ende ging es eigentlich nur um wilde Partyszenen in dem Film. Mhm. Die waren super gemacht, ne? Muss ich wirklich sagen. War gut.
Ja, aber, ich habe ja aktuell nur noch Netflix, deswegen bin jetzt auch nicht so bei diesen Live-Filmen. Aber hast du das Letzte, was ich mir geliehen habe, aber nicht fertig geguckt habe, es war auch eine A24-Production, war Everything, Everywhere, All at Once.
Ja, habe ich angefangen bei Amazon Prime, aber fand nicht so gut.
Ja, ja.
Hannah hat ihn gesehen.
Das ist zum Beispiel ein A24-Film.
Okay.
Ja, keine Ahnung. an dem Abend keine Geduld dafür gehabt für sowas.
Ja, ich muss auch, also vielleicht bin ich da einfach auch ein Banause so, keine Ahnung, ich konsumiere dafür andere.
Mission Impossible, James Bond. Na,
ja, ja, James Bond auf jeden Fall. Ne. Nee, das hat damit nichts zu tun. Ich will damit eigentlich nur sagen, ich konsumiere ja wirklich sehr bewusst Musik so, ja. Und manchmal, wenn ich mir einen Film anschaue, dann habe ich oft eine Situation, wo ich mich schon ein bisschen berieseln lassen will. Mhm. Wo ich einfach auch mal den Tag, wo ich mal einfach abschalten kann. Und wenn ich eh schon den ganzen Tag 10 Stunden voll konzentriert sein muss und viele Dinge im Kopf habe, die ich verknüpfen muss, dann will ich abends manchmal einfach auch nur auf die Couch und einfach irgendwie sowas schauen. Mhm. Und deswegen schaue ich auch gerne Bonds nochmal, weil ich finde die immer noch gut und man entdeckt irgendwie auch manchmal noch so neue Dinge drin, auch mit dem, wenn man älter wird, sind ja andere Dinge vielleicht interessant. Ja. Deswegen finde ich Bonds schon cool, aber ich bin selten in der Stimmung zu sagen, schau mir jetzt irgendeinen Arthouse-Film an. Also da ist dann so, Wes Anderson ist dann schon so irgendwie, okay, da hört es bei mir auf.
Okay.
Obwohl ich, das kommt jetzt irgendwie auch dieser neue raus, ne, habe ich gerade gelesen. Kommt neuer Wes Anderson-Film. Aber hast du so ein Lieblingsgenre, was du gerne schaust, an Film oder ein Lieblingsfilm oder Lieblingsschauspieler?
Also ich gucke sehr viel Dokus, eigentlich gucke gar nicht so viele Filme, sondern eher Dokus. Serienmäßig ist bei mir Lost ganz weit vorne gewesen. Breaking Bad. Ich habe irgendwie auch relativ viel von dem Walking Dead geguckt, aber keine Ahnung, nach der 8. Staffel dann auch abgebrochen. Das sind so diese Dinge. Lieblingsschauspieler, ja, mein Gott. Ey, so kitschig wie das Ding, ich mag Brad Pitt und Leonardo DiCaprio tatsächlich sehr gerne
als Schauspieler. In der Kombination auch.
In der Kombination sehr gut, ja. Ansonsten bin ich, was diese A24 Productions angeht, sehr, sehr gerne dabei. Aber ich bin dann auch so Mainstreaming und sage, ich mag auch Science-Fiction-Filme. Ich stehe auf das Genre Science-Fiction oder Fantasy. Liebesfilme sind jetzt so gar nicht meins, um ehrlich zu sein. Und so.
Bist du so, schaust du deutschen Filme?
Ich schaue auch deutsche Filme, ja. Auf jeden Fall. Weiß ich jetzt aber gar nicht, was so der letzte war, den ich jetzt super gut fand, was eine deutsche Produktion war. Wahrscheinlich Lamborg oder so, keine Ahnung.
Ja, guter Film. Naja, finde ich auch schon ganz gut, muss ich sagen. Ja. Ganz vorne mit dabei, aber es war auch so die Zeit irgendwie, ja, also als man so...
Also ne? es gab eine deutsche Serie, die ich sehr gut fand, die hieß Four Blocks, die ist auf Amazon Prime,
ja,
die
ja
kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja. Dark gibt es noch auf...
war mir zu komplex dann.
Okay, ja, die fand ich sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Also das deutsche Produktion auch, aber war halt auch so bildgewaltig, war schon so ein bisschen...
Ja,
Ami-Style gemacht. So, ne?
War gut, aber du musstest dir halt fast schon mitschreiben, was da passiert, damit du irgendwie den Handlungsstrang kapierst.
Hast du Stranger Things geschaut?
Ja, habe ich geliebt.
Fand ich zum Beispiel, war mir zu abstrakt, also, ja, was, also einfach zu, ja, ach, was heißt, zu unlogisch.
Weißt ja, du, gut,
so,
aber
so, yo, Stranger okay,
Things bin ich
ja
dabei, ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, doch, doch.
Da muss ich sagen, Stranger Things fand ich so Sound und Kameraführung und so schon so sehr, sehr gut, aber hab dann eher, ach, wie heißt die andere? Also selbe Produktionsfirma, spielt auch im selben Zeit, also auch so 60er, 70er USA, nicht True Detective, sondern wie heißt die andere? Die auch so verschiedene Staffeln hatte mit verschiedenen Handlungssträngen. Oh, vergessen.
Ich weiß es nicht.
Vergessen, ist egal. Ich reiche nach, oder auch nicht. Nee, aber ja, so Serien schauen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so mit Kind und so fehlt mir da gar keine Zeit. So.
Das stimmt.
Das ist irgendwie so, ja, man fängt ja eine an und dann...
Ja, mir sind auch schon manchmal Filme zu viel abends. YouTube ist mein Go-To abends nach Feierabend und da reicht die Aufmerksamkeit dann noch für, keine Ahnung, da kannst du ja auch wegschalten, was Neues direkt anfangen. Und auch da sind es meistens irgendwelche Dokumentationen beziehungsweise irgendwelche Foodie-Kanäle. Und da bin ich dann durch.
Wenn wir nochmal den Bogen spannen wollen zum Thema Essen und Trinken.
Ja.
Wie war das für dich, als du das allererste Mal Chef's Table geschaut hast?
Das war ein sehr gutes Gefühl. Also ich glaube, das hat jeder Gastronom extrem gefühlt. Und die erste, zweite, dritte Staffel von Chef's Table war auf jeden Fall so, dass man sich da immer drauf gefreut hat. Jetzt gibt es ja, keine Ahnung, 5 Staffeln und dann noch Paris oder Frankreich und Patisserie oder sowas. Ja, irgendwann hat's irgendwie sich wiederholt gefühlt mit dem, jeder Chef hat irgendwie so eine Leidensgeschichte dahinter und das, ich weiß nicht, das nervt mich dann. Wenn immer so dieses, ah ja, aber ich hatte eine schwere Kindheit oder dies, das, so, weißt du. Ist halt bei jedem Koch dasselbe gewesen. Aber ja, hat seine Daseinsberechtigung im Sinne von, dass man auch das erzählen darf. Und wenn es halt der Stil davon ist, dass diese Dokumentation so zu führen, dann passt das. Aber ich fand es schon mega, also extrem gut. Mhm. Also die allererste Kau- und Schluck-Folge ging ja tatsächlich auch um Chef's Table.
Ah, ist so. Das so, ja.
Also damit hat es ja angefangen.
Habe ich ja hab ich gar nicht gehört.
Also, ist ja auch egal. Nee, aber nee, das war schon sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall.
Ich fand auch, die erste Staffel war schon, war schon sehr gut, aber ich habe dann auch so das mit irgendwie, also 1, 2 und 3 habe ich, glaube ich, noch irgendwie verfolgt. Also 2 auf jeden Fall noch. Und irgendwann ist es so ein bisschen abgedriftet und es war halt so irgendwie immer dasselbe. Das war dann so, ja, ich fand, also beeindruckend sind natürlich diese krassen Bunker halt, ne? Sowas wie Osteria Franciscana oder Noma, gab es da auch eine Folge, oder? Gab es Noma eine Folge?
Ich glaube nicht.
Eine Folge gehabt. Nee. Aber so der eine Koch, der da in Patagonien da unten also Feuer macht und so, und das sind aber so Charaktere, die halt wirklich was dazu erzählen haben so. Und wenn es am Ende nur noch um so Fame-Zeug und so ging, da habe ich dann weggeschaltet. Und ich fand, die erste Staffel war mit Abstand die beste.
Ja. Würde ich so unterschreiben.
Ja. Und dann gab es jetzt noch ganz frisch, gab es noch eine Sendung, muss ich mal kurz, wie heißen die nochmal? Es ging, und zwar war eine Cocktail-Sendung tatsächlich.
Ja. Habe ich angefangen zu schauen, habe ich auch meinen Discord rein, den Link. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie sie heißt. Hast du die geguckt oder bist du jetzt nur auf der Suche und willst?
Nee, ich weiß, ich habe eine Folge gesehen, da war es mir irgendwie zu doof.
Ja.
Drink hieß sie, glaube ich. Kann das sein?
Ah, ich weiß nicht mehr.
Oder Sip oder so. Fand ich, wir haben ja irgendwie so zu staged irgendwie so.
Mhm. Ja, aber die Frage ist halt, wie kann man es besser machen? Ne? Also man kann immer drüber reden und so sagen, okay, ist irgendwie nicht so geil, aber ich glaube, wir müssen es einfach besser machen. So, alle Produktionsfirmen hier, rein da, ran da, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Das war's mit der neuen Folge. Kau und Schluck.
Schluck, bub, bub, Schluck, bub, bub.
Danke fürs Zuhören.
Der Tisch ist gedeckt.
Oh, was gibt's denn Leckeres?
Bierchen gibt's.
Frühstück.
Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
Ohne Mampf kein Kampf.
Karottschaum, Süppchen, Apfelperlen.
Ich hab Flavor, also Kau und Schluck.
Bei meiner Suche sind wir noch an. Ich habe gerade hier zufälligerweise noch die Frage, welcher Cocktail knallt am meisten? YouTube-Suchanfrage. Und das ist der Fireball. Also nächstes Mal machen wir Fireballs hier. Let's go. Ciao.